Tübingen.
Herzlich willkommen zu Ex Libris. Die Liebe ist die wichtigste Sache der Welt. Das findet jedenfalls Lore Zorn und widmet diesem Thema ein ganzes Lesekonzert. Im Rahmen des Bücherfestes 2004 las die Künstlerin Lyrik und Prosa über die Liebe. Musikalisch umrahmt wurde die Lesung durch das Kirchhoff-Duo mit Querflöte und Gitarre. Die Liebe ist noch nicht das ganze Glück, heißt das neue Programm von Littera Musica. Und was man außer der Liebe noch zum Glück braucht, das erfahren Sie jetzt von Lore Zorn persönlich.
Sie saßen und tranken am Teetisch und sprachen von Liebe viel. Die Herren waren ästhetisch, die Damen von zartem Gefühl. Die Liebe muss sein platonisch, der dürre Hofrat sprach. Die Hofrätin lächelt ironisch und dennoch seufzet sie. Ach, der Domherr öffnet den Mund weit. Die Liebe sei nicht zu roh, sie schadet sonst der Gesundheit. Das Fräulein lispelt, wieso? Die Gräfin spricht wehmütig, die Liebe ist eine Passion und präsentiert gütig die Tasse dem Herrn Baron. Am Tische war noch ein Plätzchen, mein Liebchen, da hast du gefehlt. Du hättest so hübsch, mein Schätzchen, von deiner Liebe erzählt. Vielleicht auch das Leihlied gesungen von Erich Fried. Das Leihlied bei Ungewinster. Tischill, Tischill, mein möhliges Krieb, draußen schnirrt höhliges Stieb, draußen schwirrt kreinige Trucht, du aber bist meine Jucht, du aber bist, was mich trölt, dir bin ich immer gefrölt, du bist mein einziges Schnilp, du bist mein Hilp und mein Hülp. Wenn ich allein lieg im Schnieb, denk ich an dich, mein Krieb. Sie trug ein erdbeerrotes Kleid und stand unschuldig und frisch am Knie der Treppe im Theater, wo die Mauer zurückspringt. Ein Frühlingsmorgen, das Glück. Er kam, ein junger Gott, verhielt den Schritt. Wird er wann die Erdbeere kosten? Schon bückte er sich und biss sie in die Lippen, Duft wölkte auf. Wenn ich auch nicht danach tat, ich hab's gesehen. Unendlich zart nahm er ihren Kopf in die Hände, als wollt er das eben gekämmte, das Haar nicht zerstören, neigte sich vor, sein Mantel umhüllte sie für die Dauer des Kusses. Davon lächelte die Treppe. Die Säule, der Hermes von Marmor, flog auf, es den Göttern zu melden. Der Leuchter voll Fackeln erstrahlte, der Spiegel von Blitzen, die Mäander liefen, wie toll um sich selbst. Ich ging vorbei. Mir sprang das Herz auf die Zunge. Nun singt mein Lied. Ich aber werde schweigen. Dennoch von meiner Freude werde ich sagen dürfen, die mir das Herz erhob, selig, dass es dies gibt, der Erdbeere lächeln, Süße, Duft, das Entzücken der Götter. Geirte, was hän sich früher Dichter nicht alles Eifalle lau, wenn's am Mädle gange isch. Juwel hans es geheuße, an Frühlingsblierde, wie me Rehle und me Deible hän's es vergliche. Von Pfirsichhaut und Honigduft war dreht und wegen einmal angucken hat gleich der ganz Sternenhimmel gefunkelt, also ich weiß nicht. Zu dir fällt mir nix so stein. Du gefällst mir eben. Was brauch ich da so ein Seuch drumrum? An Anna Blume. O du, Geliebte meiner 27 Sinne. Ich liebe dir. Du deiner, dich dir, ich dir, du mir, wir. Wer bist du? Ungezähltet Frauenzimmer, du bist. Bist du? Die Leute sagen, du wärest. Lass sie sagen, sie wissen nicht, wie der Kirchturm steht. Du trägst den Hut auf deinen Füßen und wanderst auf die Hände. Auf deinen Händen wanderst du. Hallo, deine roten Kleider in weiße Falten zersägt. Rot liebe ich, Anna Blume. Rot liebe ich dir. Du deiner, dich dir, ich dir, du mir, wir. Rote Blume. Rote Anna Blume, wie sahen die Leute? Preisfrage. Erstens, Anna Blume hat einen Vogel. Zweitens, Anna Blume ist rot. Drittens, welche Farbe hat der Vogel? Blau ist die Farbe deines gelben Haares. Rot ist das Girren deines grünen Vogels. Du schlichtes Mädchen im Alltagskleid. Du liebe grüne Tier, ich liebe dir. Du deiner, dich dir, ich dir, du mir, wir. Anna Blume. Anna. Anna, ich träufle deinen Namen. Dein Name tropft wie weicher Rinderteig. Weißt du es, Anna? Weißt du es schon? Man kann ja auch von hinten lesen. Und du, du Herrlichste von allen, du bist von hinten wie von vorne. Anna. Rinderteig träufelt streicheln über meinen Rücken. Anna Blume. Du Tropfetier, ich liebe dir! Sachliche Romanze. Als sie einander 8 Jahre kannten, und man darf sagen, sie kannten sich gut, kam ihre Liebe plötzlich abhanden, wie anderen Leuten ein Stock oder Hut. Sie waren traurig, betrugen sich heiter, versuchten Küsse, als ob nichts sei, und sahen sich an und wussten nicht weiter. Da weinte sie schließlich und er stand dabei. Vom Fenster aus konnte man Schiffen winken. Er sagte, es wäre schon 4:15 und Zeit, irgendwo Kaffee zu trinken. Nebenan übte ein Mensch Klavier. Sie gingen ins kleinste Café am Ort und rührten in ihren Tassen. Am Abend saßen sie immer noch dort. Sie saßen allein und sie sprachen kein Wort und konnten es einfach nicht fassen. Ich war heute auf dem Trödelmarkt der Träume am Rand der Welt. Da gab es allerhand gestohlenes, weggeworfenes und kaputtes Traumzeug aus zweiter und aus dritter Hand, fliegende Teppiche voll Mottenlöcher, zerbeulte Heiligenscheine, Stern und Zopf, Luftschlösser ohne Schlüssel, Rost zerfressen und Puppen, einst geliebt, jetzt ohne Kopf. Und unter all dem Plunder hab ich plötzlich auch unserer Liebe schönen Traum gesehen. Sein Gold war blind, er war zerbrochen, aber er war es doch und war noch immer schön. Ich hätte ihn dir gern zurückgegeben und hab den bleichen Kerl danach gefragt. Er hat mich zahnlos angegrinst, gehustet und einen unverschämten Preis gesagt. Zwar war er's wert, trotzdem hab ich gehandelt. Der andere schwieg, doch wurde er nicht weich. So konnte ich den Traum nicht wieder kaufen. Mir geht's nicht gut, ich bin nicht mehr so reich. Eins hätte ich gern gewusst, als ich am Ende mit leeren Händen abgezogen bin. War er verschenkt, gestohlen, weggeworfen, mein schönes Sarg. Wie kam der Traum dorthin? Erzählung stammt von dem großen russischen Erzähler Konstantin Paustowski. Die Windrose. Schon den zweiten Tag standen die Wolken über dem Meer wie ein riesiger, ausgebreiteter Fächer da. Und fern am Horizont, von wo aus sie sich zum Zenit streckten, funkelte ein ungewöhnliches weißes Licht. Nastja blickte von der Veranda des Ferienheims lange auf dieses Licht. Sie tat es mit zusammengekniffenen Augen, wobei sie sich mit ihren zarten Fingern die Haare zusammenhielt, an ihnen zauste die ganze Zeit der Wind. Nastja wusste nicht, was das für ein Licht war, ein Widerschein des von der Sonne beschienenen Meeres oder vielleicht ein Leuchten des Himmels selbst. Sie konnte sich nicht entschließen, die Feriengäste danach zu fragen. Sie hatte schon lange bemerkt, dass sie für dumm hielten. Je angespannter Nastja auf das weiße Licht am Horizont blickte, desto rätselhafter kam es ihr vor. Es zog sie dorthin, in die weite Ferne, wo über dem Meer ein zitternder, bläulicher Dunst lag. Der Tag schien ihr so hoch, als ob der Himmel bis in die tiefsten Tiefen aufgerissen sei und sich in Strömen des Lichts ständig dorthin ergösse in jene Ferne, von wo aus die Wolken über dem Meer auseinanderzogen. Vielleicht sah man auch am Horizont das blendend helle Ufer eines noch unbekannten Landes. Es müsste doch auf der Erde solche Länder geben, oder nicht? Länder, die, wie es in den Büchern heißt, noch nie ein menschlicher Fuß betreten hatte. Wie schön müsste es sein, am Morgen vom Schiff auf das Ufer eines solchen Landes zu treten, auf den von der Brandung ausgewaschenen Sand, sich umzublicken und auf die eigenen Spuren zu schauen. In jeder birgt sich noch ein kühler Schatten, ein Rest der Nacht. Dann aber höher zu steigen und zu erblicken, ja, was zu erblicken, Wälder auf steilen Felshängen, von wo sich das Wasser in Kaskaden herabstürzt, schäumend und Kiesel mit sich reißend. Die große Sonne zu erblicken, den Kopf zurückzulehnen und lang gedehnt zu rufen mit aller jugendlichen Kraft. Zu rufen und zu horchen, wie das Echo auf den ersten menschlichen Schrei antwortet. Nastja war so in Gedanken versunken, dass sie nicht bemerkt hatte, wie der Lyriker Sokolowski auf die Veranda gekommen war. Die Feriengäste brüsteten sich vor den Bewohnern der anderen Häuser damit, dass Sokolowski bei ihnen wohnte. Aber Nastja fürchtete sich lange vor ihm. Hätte sie ihn auf der Straße getroffen, so wäre sie nie auf den Gedanken gekommen, es handele sich um einen Dichter. Sie meinte, jeder Dichter müsse auch im Äußeren etwas haben, was ihn von anderen Menschen unterscheidet. Zum Beispiel Puschkin, die Negerlippen, Lermontow, die düsteren Augen, Majakowski, die Donnerstimme. Nichts dergleichen hatte Sokolowski. Er war ein untersetzter Mann von schwer zu bestimmendem Alter mit einem länglichen Gesicht und großen Händen. Jeden Abend begab er sich, von Verehrern umringt, in ein kleines Restaurant und machte die ganze Zeit scharfe Bemerkungen. Er nannte Nastja ein Naturkind, schaute aber wohlwollend zu ihr. Er gab ihr einen kleinen Band seiner Gedichte zu lesen. Auf den blauen Umschlag waren zerzauste Garben gezeichnet. Dann folgten Gedichte über den Krieg, über Freundinnen und über die Stadt, wo der Dichter das Dröhnen des Jahrhunderts vernimmt und in seinem Herzen den Krieg trägt. Nastja gefielen die Gedichte nicht. Aber Sokolowski sagte sie davon nichts. Sie gab ihm das Buch mit Dank zurück. Er aber nahm Nastjas Hände in die seinen, blickte sie mit seinen gelblichen Augen an und fragte: Aphrodite, mein Kind, warum verbergen Sie sich vor uns allen? Nastja zog die Hand zurück, sie errötete und antwortete nichts. Seien Sie nicht böse, sagte Sokolowski besänftigend. Die Gesellschaft ist hier natürlich miserabel, aber Sie gefallen mir. Und was geht uns beide diese Gesellschaft an? Mit diesen herablassenden Worten stellte er Nastja gleichsam auf eine Stufe mit sich, dem anerkannten Dichter. Nastja errötete noch stärker. Nach diesem Gespräch änderte Sokolowski sein Verhalten zu Nastja. Er sprach liebenswürdig mit ihr. Er machte viele Witze und ließ sich häufig irgendeine Überraschung einfallen, um Nastja eine Freude zu machen. So lenkte er ihre Aufmerksamkeit auf einen Stein am Ufer und als Nastja ihn hochhob, entdeckte sie unter dem Stein ein in Silberpapier gewickeltes Stückchen Konfekt. So stand vor Nastjas Gedeck in einem Glas eine zitronenfarbene krause Chrysantheme, während bei den anderen Frauen keine Chrysanthemen standen, sondern nur Pfefferstreuer mit der Aufschrift zur Erinnerung an Sotschi. Die Frauen gingen finster wie Schlechtwetterwolken einher und sobald Nastja unter ihnen auftauchte, wechselten sie Blicke und verstummten. Sie versammelten sich in abgelegenen Zimmern, alle in bunten Pyjamas wie die tropischen Vögel mit ihren schrillen Stimmen und empörten sich über Sokolowskis schlechten Geschmack. Wie konnte man die kultivierten Damen gegen dieses naive Mädchen eintauschen, das nicht einmal einwandfrei sprechen konnte? Gegen eine Studentin einer pädagogischen Fachschule eintauschen, die nicht einmal wusste, wer Hemingway ist? Unbegreiflich,
wie sie in dieses Erholungsheim geraten war. Wenn sie wenigstens eine Schönheit wäre, dann könnte man Sokolowski noch begreifen. Aber so, was hatte er nur an ihr gefunden? Insgeheim aber beneideten die Frauen Nastja um ihre schweren blonden Zöpfe, die kupfern glänzten, um ihre großen Augen und vor allem um ihre langen schwarzen Wimpern. Es war einfach unglaublich, dass diese Wimpern echt und nicht angeklebt waren. Nastja bemerkte das alles und verzweifelte. Was kann ich denn dafür, dachte sie, dass mein Vater ein einfacher Bauer war und meine Mutter sich bis heute mit ihren Hühnern und dem Gemüsegarten abgibt. Was wollen die denn von mir, diese eingebildeten Puten? Sokolowski fragte Nastja gern nach ihrem Heimatdorf und sie erzählte ihm bereitwillig davon. Sie wurde ganz rot dabei. Unser Dorf streckt sich ganz weit aus. Es liegt über einer Schlucht. Im Frühling aber, wenn die Akazien anfangen zu blühen, dann sieht es so aus, als ob in allen Gärten Milch schäumt. Mutters Hütte ist zwar klein, aber sauber und weiß. Und unser Ofen ist ganz mit Blumen bemalt, mit Malven und Tagetes. Sehr schön ist es bei uns. Kommen Sie doch mal in diesem Sommer zu uns. Mama wird sich freuen. Ich habe eine so gute Mama. Sie lacht immer.
Eine gute? So wie Sie? Fragte Sokolowski.
Ja, stimmte Nastja vertrauensvoll zu. Ich bin ihr ähnlich.
Sagen Sie mir ehrlich, sagte Sokolowski, ergriff Nastjas Hände und betrachtete prüfend ihre langen, schmalen Finger. Ihre Mutter hat wohl mit einem Zugereisten gesündigt, mit einem jungen, schönen Mann. Wieso sind Sie so?
Was reden Sie da? Rief Nastja erschrocken aus. Schämen Sie sich! Abends ging Sokolowski oft mit Nastja aus dem Erholungsheim in die kleine Stadt in der Nähe. Nastja gewann die Chaussee am Meer lieb, auf der wie von Federn die Schatten der Eukalyptusblätter lagen, auch die steilen Berge und die krüppeligen Wälder, die bis zu den Wurzeln von der in das rauschende Meer sinkenden Sonne durchstrahlt und durchwärmt waren. Auch den bitteren Geruch der Lorbeeren und sogar den Duft des leichten lila Rotweins, zu dem Sokolowski sie einmal in ein kleines, aus Brettern gezimmertes Restaurant eingeladen hatte. Der Wirt des Restaurants mit schwarzen Haaren und hervorstehenden Augen wischte den Tisch mit einem Handtuch ab, das vom Wein feucht war, und zwinkerte Sokolowski zu. Dann stellte er eine Flasche Wein auf den Tisch. Sokolowski trank schweigend, Glas um Glas, als habe er beschlossen, die Flasche möglichst schnell zu leeren. Nastja trank nur ein Glas und sagte plötzlich, Ihre Gedichte taugen nichts. Sie sind sehr schlecht. Lesen Sie mir etwas Gutes vor. Kaum waren die Worte heraus, da erschrak sie. Ohne den Wein und die fröhliche Leichtigkeit im Kopf hätte sie das natürlich nicht gesagt, aber Sokolowski nahm es nicht übel. Er verzog das Gesicht zu einem Lächeln und sagte mit einem Blick auf das Meer, wo am Ufer Tauchenten schwammen, ich verzeihe Ihnen alles. Was soll ich Ihnen vorlesen? Darf es Puschkin sein? Fragte Nastja unentschlossen. Aber bitte lesen Sie langsam.
Nun gut,
seufzte Sokolowski und begann leise gerade jene Worte Puschkins zu sprechen, die Nastja hatte hören wollen. Und als sie sie hörte, da schrak sie zusammen und erstarrte. Aus Sehnsucht nach der Heimatufer verließest du das ferne Land. Nastja blickte Sokolowski an und erkannte ihn nicht wieder. Er saß nach vorne geneigt da und las leise, doch verständlich, gleichsam nur für sich selbst. Er ist also gut, dachte Nastja. Ja, natürlich. Gut. Doch wo des Himmels blauer Bogen in vollem Glanz auf uns erstrahlt, zitierte Sokolowski weiter, und Nastja fühlte, wie sich ihre Kehle zuschnürte. Sie wusste, hinter diesen feierlichen Worten stand der Tod, der sich weder der Liebe des Dichters erbarmte, noch seines Schmerzes, noch der heiteren Schönheit der liebenden Frau. Und da kamen sie, diese Worte. Wo unter Felsen Wasser träumen, da nahm dich hin der letzte Schlaf. Eine Träne rann über Nastjas Wange und fiel in das Glas, in dem noch ein Rest Wein war. Als Sokolowski das Gedicht zu Ende gesprochen hatte und den Kopf hob, weinte Nastja bereits, ohne ihre Tränen zu verbergen. Sokolowski verzog beim Blick auf Nastja das Gesicht, nahm ihre Hand und küsste sie. Nastja kamen die Tränen noch stärker, noch bitterer. Ja, sagte Sokolowski leise, ein Titan. Aber bei mir reicht es nicht so weit. Als sie dann in das Erholungsheim zurückkehrten, wurde Nastja auf einer kleinen Brücke über einem rauschenden Bach schwindlig. Plötzlich begannen die Sterne zu schwanken und fielen ins Meer. Sokolowski fing Nastja auf und setzte sie auf einen warmen Stein am Wege. Wie dumm, sagte Nastja leise. Und es kommt vom Wein. Ich habe 2 Jahre keinen getrunken. Auf der Chaussee jagte ein Auto vorbei. Das Licht der Scheinwerfer traf Nastja ins Gesicht. Dieses verrinnende Licht ließ Sokolowski ihr Gesicht mit den geschlossenen Augen so schön erscheinen, dass er Nastja um die Schultern griff und lange auf die zitternden Lippen küsste. Nastja riss sich los, sprang auf, setzte sich aber gleich wieder auf den Stein und sagte, »Wozu? Das ist doch furchtbar!« Nastja war noch verwirrt, als sie in ihr Zimmer zurückgekehrt war und konnte die ganze Nacht nicht einschlafen. Ein paar Mal schlich sie sich auf die Veranda und blickte lange auf das Meer hinaus, als ob es jene beruhigenden Worte sprechen könne, die diesen ersten Kuss und diese körperliche Nähe rechtfertigen und die Bitternis von ihrer Seele wegspülen könnten. Doch in dieser Bitternis blitzte bald hier, bald dort, wie ein listiges Tierchen eine unverständliche Freude auf. Sein unaufhörliches Rauschen war wie immer ungerührt durch alles Menschliche, als wiederholten die Wellen ständig ein und dasselbe. Schlaf ein, schlaf ein, schlaf ein. Musik. Das Meer konnte Nastja nicht helfen. Vielleicht konnte ihr nur ein Mensch helfen, ein grauhaariger Schriftsteller mit einem hageren Gesicht. Nastja hatte ihn einmal am Hafen gesehen und wusste, dass er in einem luftigen, weißen, von Zypressen umgebenen Sanatorium lebte. Was würde er ihr sagen? Mein Kind, würde er sicher sagen. Angst hast du vor der Liebe gehabt, aber nun hat sie dich gepackt. Wenn das eine Freude ist, dann hüte sie, wie eine Mutter ihr Kind hütet. Aber wenn es ein Kreuz ist, dann wirst du es lange tragen, vielleicht dein ganzes Leben lang. Und nie wird dir der Gedanke kommen, ob der Mann, den du liebst, deiner Liebe wert ist oder nicht. Wie ein Sandkorn die Meereswelle nicht aufhalten kann, so kannst du dein schlichtes und treues Herz nicht aufhalten. Und wenn es einmal so ist, so liebe. Und Nastja liebte. Nastja liebte. Und das war für sie schön und schrecklich zugleich. Denn ein paar Mal am Tage wechselte Nastja von Verzweiflung zu Ruhe und dann wieder zu Verzweiflung. Sie konnte sich das schwer erklären, aber irgendwie kam ihr alles vor, was mit ihr geschah, zwar gut, doch sehr zerbrechlich. Mein Glück ist in seinen Händen, dachte Nastja. Doch was geschieht, wenn er plötzlich loslässt, es fallen lässt und es zerbricht? Nastja schämte sich vor den anderen Gästen, als hätte sie ihnen etwas weggenommen, das allen gehörte und nicht nur ihr allein. Das würden sie ihr nie verzeihen. Und gerade jetzt, als Sokolowski auf die Veranda herauskam und hinter Nastja stehen blieb, dachte sie, dass Liebe noch nicht das ganze Glück sei. Für das ganze Glück brauchte man noch sehr viel Fröhlichkeit. Dieses Meer und diese rosa Wolken, alles, alles brauchte man. Eine Windrose, sagte Sokolowski unerwartet hinter Nastjas Rücken. Nastja drehte sich um. Was? Fragte sie. Da, das, was am Himmel geschieht, erklärte Sokolowski ruhig, nennt man eine Windrose. Die Wolken ziehen von einem Punkt aus in alle Richtungen. Dort, wo dieser helle Punkt liegt, entsteht der Wind. Und er bläst gleichmäßig in alle Himmelsrichtungen. Eine Windrose? Wiederholte Nastja und lächelte. Woher wissen Sie das alles? Sokolowski gab keine Antwort. Je mehr man weiß, desto interessanter ist es zu leben, bemerkte Nastja. Das Licht am Horizont verfloss zu einem breiten silbernen See. Es glänzte und wuchs und näherte sich dem Ufer. Nastja, sagte nach großem Schweigen Sokolowski, ich habe heute ein Telegramm bekommen aus Moskau. Morgen fahre ich ab. Nastja blickte sich nicht um. Sie umklammerte mit ihren Fingern das noch regennasse Geländer der Veranda. Ja, und? Fragte sie kaum hörbar. Lassen Sie uns darüber sprechen, schlug Sokolowski unsicher vor. Wie wird es in Moskau werden? Nastja schwieg lange. Überhaupt nicht, antwortete sie schließlich und wandte sich Sokolowski mit einem Lächeln zu, wie ein Erwachsener ein Kind lächelnd anschaut. Keine Angst, in Moskau werde ich Sie nicht sehen. Ich werde Ihnen nicht schreiben, nicht anrufen, nichts dergleichen, Gott befohlen. Ich habe längst alles begriffen, bin Ihnen kein bisschen böse. Machen Sie sich Ihr Leben, wie Sie wollen.
Nastja, sagte Sokolowski mit gedämpfter, tragischer Stimme.
Was denn? Was? Nastja, ich habe längst angefangen, alles zu begreifen. Erinnern Sie sich, wie Sie einmal sagten, das Wichtigste im Leben sei Ruhe und ein leichtes Glück und sei es nur für 2 Wochen. Ich hätte für Sie gern mein ganzes Leben zerbrochen, aber Sie dürfen das nicht. Sie haben eine Familie und eine Stellung in der Gesellschaft und außerdem sind Sie noch müde. Es ist schwierig für Sie, ein anderes Leben zu beginnen. Ich erinnere mich an alles, was Sie mir gesagt haben. Fahren Sie ruhig ab. Durch mich werden Sie keinerlei Unannehmlichkeiten haben. Sokolowski ergriff Nastjas Hände, begann sie zu küssen und brachte leise und hastig hervor. Aber wir sehen uns doch noch, nicht wahr? Wir sehen uns noch. Wenn Sie es wollen, dann werden wir uns sehen, antwortete Nastja ruhig. Sie zog die Hände vorsichtig zurück, hob Sokolowskis Kopf am Kinn hoch, blickte ihm in die verwirrten Augen, gab ihm einen Kuss auf die Stirn und sagte ganz leise, Sie sind ein schwacher Mensch, aber lieb. Wie meine Großmutter immer sagte, so sage ich Ihnen jetzt, Gott wird Ihnen vergeben.
Ja, aber verachten Sie mich denn? Fragte Sokolowski erstaunt.
Ja, sagte Nastja. Und ich liebe Sie. Über all dies werden wir uns nicht mehr unterhalten. Nastja verließ die Veranda und ging langsam zum Meer. Sokolowski blickte ihr nach. Kein einziges Mal sah sie sich um.
Ich tauge nichts, dachte Sokolowski.
Bei diesem Gedanken wurde ihm gleich leicht ums Herz. Diese Vorstellung enthob ihn gleichsam aller Verpflichtungen, Zweifel und der Notwendigkeit zu Entscheidungen, enthob ihn all dessen, was mit Nastja verbunden war. Sokolowski seufzte, holte sich eine Zigarette heraus, ließ sich auf einem Korbsessel nieder, rauchte und wiederholte, den starken Tabak genießend für sich.
Ich tauge nichts, mag dem so sein. Doch das war das letzte Mal in meinem Leben.
Besonders erleichterte es ihn, dass nur ein einziger Mensch hier wusste, wie feige er sich gezeigt hatte und dass dieser zu keinem darüber sprechen würde. Nichts würde sich ändern. Wie immer würden die Verehrerinnen sich zu ihm hingezogen fühlen, wie die Vögel zum Leuchtturmfeuer mit dem üblichen Entzücken würden sie seine Witze anhören und stolz auf ihre Bekanntschaft mit dem bekannten Dichter sein.
Thank you.
Nastja ging langsam den Strand entlang, wo die Brandung sich brach. Die Wellen spülten Mandarinenschalen und braune Magnolienblätter auf den Sand und schwemmten sie wieder fort. Fische. Man kannte ihn am Ufer unter dem Namen Kapitän Talja. In den Taschen seiner grünen Hose und unter seiner zerrissenen Strickjacke schleppte er viele interessante Sachen mit sich herum. Eine Schleuder, Angelhaken, Nüsse, eine Büchse mit Würmern und getrocknete Krebsscheren. Nastja ging zu Talja und setzte sich auf einen warmen Stein. Eine Welle schob sich bis an ihre Füße heran, besann sich aber und floss vorsichtig zurück. Dabei zog sie den Schaum mit. Na, wie geht's, Talja? Fragte Nastja und lächelte schmerzlich. Talja warf einen Blick auf sie und wandte sich ab. Wie soll's schon gehen? Antwortete er unzufrieden. Die anderen Jungen haben mir heute früh die Grundeln weggeangelt. Ich bin zu spät dran. Ich habe noch nichts. Er riss heftig an der Angel und zog sie aus dem Wasser. Daran baumelte an einem großen, rostigen Haken eine kleine Grundel. Sie sah aus wie ein Blutegel. Talja spuckte aus. Verflucht, sagte er ärgerlich, was die an der Angel will. Dann schwang er mit großer Geste die Angel über seinem Kopf und warf sie, so weit es ging, ins Meer hinaus. Er sagte zu Nastja, werde die Grundel noch fangen. Kommen Sie nur heute Abend zu uns, meine Mama brät sie so gut wie kein anderer. Wer ist denn deine Mama? Die Putzfrau in ihrem Haus. Kennen Sie die Pascha? Das ist sie. Natürlich kenne ich sie, antwortete Nastja und wurde rot. Einmal, als sie abends mit Sokolowski auf der Veranda gesessen und er sie geküsst hatte, war Pascha hereingekommen. Sie wurde verlegen, irrte auf der Veranda herum und tat so, als suche sie etwas. Sokolowski hatte sie mit unbeweglichen, bösen Augen angesehen. Gut, ich komme, stimmte Nastja zu. Aber wo wohnst du denn? Das finden sie bestimmt nicht. Ich hol sie ab vor dem Abendbrot. Nastja stand auf und ging zum Erholungsheim. Die Sonne tauchte schon ins Meer und die Wolken schaukelten in goldenen Bahnen auf den flachen Wellen. Quer durch diese goldenen Bahnen fuhr ein großer Dampfer und zog einen Rauchstreifen hinter dem Heck her. Nastja blieb oft stehen und war mit ihren Gedanken die ganze Zeit bei Sokolowski. Was für ein schwacher, unglücklicher Mensch. Vielleicht kam die Schwäche und der Wunsch, ganz anders zu scheinen, als er selbst war, nur daher, dass ihn niemand richtig geliebt hatte. Niemand brauchte ihn, und es tat keinem im Inneren weh, wenn er etwas Dummes machte, sich irrte, log oder litt. Es ist nicht meine Aufgabe, ihn zu richten, dachte Nastja. Er ist ein Dichter. Vielleicht brauchen die Dichter wirklich immer wieder etwas Neues, Menschen, unerwartete Begegnungen, Liebschaften. Sonst überkommt sie die Langeweile und sie hören auf zu schreiben. Als es dunkel geworden war und der erste Stern am Himmel aufblitzte, einsam und hell, jener Stern, um den es Nastja aus irgendeinem Grund immer leid tat, als ob dieser Stern eine von ihr getrennte Freundin sei. Da ging Nastja in den Park und kam eine dunkle Allee entlang. Auf einer Bank neben einer alten Platane saß Sokolowski. Neben ihm eine füllige Frau mit runden, stechenden Augen und mit einer Zigarette im Mundwinkel. Im Erholungsheim nannten alle sie Lucia. Sie tätschelte Sokolowski mit ihren schwammigen Fingern, deren Nägel blutrot lackiert waren, die Hand und sagte: Diese Liebschaft, Petja, ist unter ihrem Niveau. Sie naiver Mensch, glauben Sie denn wirklich, dass keiner das bemerkt? Jeder ihrer Schritte wird beobachtet. Was haben Sie denn Ungewöhnliches an ihr gefunden? Ein Dichter mit Talent und Bildung und neben ihm so ein Dummchen. Sie haben keine Achtung vor sich selbst, Petja, so geht das nicht, mein Lieber. Danke. Jusenka, antwortete ihr Sokolowski, und in dem Bewusstsein, sie horche und es sei scheußlich und übel, zog sich Nastja ganz zusammen. Danke für die Offenheit, ich weiß das alles recht gut. Nastja interessiert mich nur als literarische Gestalt, mehr nicht, außerdem sie verstehen doch selbst, dass ich Erschütterungen brauche. Ohne sie kann ich nicht schreiben und eigentlich liegt das alles schon hinter mir. Ich habe dieses Thema völlig ausgeschöpft. Das heißt, sagte Liusja kokett und tätschelte Sokolowski immer noch mit ihren Fingern die Hand, wir werden bald eine Verserzählung lesen und in ihr unser Dummerchen Nastja erkennen. Nastja wandte sich ab und lief schnell in ihr Zimmer. Ihr Gesicht brannte, sie presste die Handflächen an die Wangen, sogleich stürzten Tränen aus ihren Augen. Sie setzte sich auf die Ecke des Sofas in ihrem Zimmer und blieb dort unbeweglich, die Beine angezogen. Sie hatte Angst, sich zu rühren. Sie wusste, sie brauchte nur eine Bewegung zu machen oder die zusammengepressten Hände zu lösen und schon würde sie losschreien, denn alles in ihr war wund von einem dumpfen Schmerz. Nastja schwankte leicht von diesem Schmerz, hatte den Mund ein wenig geöffnet und blickte mit erstaunten Augen auf einen Punkt. Es kam ihr so vor, als ob sie, ein fremder Mensch, ständig mit derselben hartnäckigen Gleichmäßigkeit frage, mit der ihre kleine Ader an der Schläfe pochte. Was ist denn das? Was ist denn das? Sag doch! Nastja ein, dass jeden Augenblick jemand ins Zimmer kommen und zum Abendbrot rufen konnte. Sie musste möglichst rasch fortgehen. Nastja sprang hoch, machte die Tür auf und stieß einen leisen Schrei aus. An der Tür im Korridor stand Tolja, er hielt die zerrissene Mütze in der Hand. Ich warte schon lange, sagte er geheimnisvoll, ob sie nicht herauskommen. Mama hat die Grundeln schon in der Pfanne, mit Backpflaumen. Dann wollen wir aber gehen, sagte Nastja schnell und legte ihre Hand auf Toljas Schulter. Sie war mager, ganz warm, das Schlüsselbein trat hervor. Tolja führte Nastja in einen großen Mandarinengarten. Das mit Brettern verkleidete Haus mit einer Terrasse, in dem Pascha wohnte, stand tief hinten im Garten. Man musste auf einem schmalen Pfad, der mit großen Kieseln bestreut war, durch den Garten gehen. Man musste sich tief ducken. Die Zweige der Mandarinenbäume bogen sich bis zur Erde. Es ging sich nicht gut, weil ein kleiner, zottiger, schwarzer Hund ihr um die Beine wuselte und ständig versuchte, Nastja die Hand zu lecken. »Gehen Sie nur hinein«, rief Pascha aus einem Dickicht, wo ein Herd knisterte. Von dort roch es nach süßlichem Rauch. Pascha heizte ihn mit Zypressenspänen. Nastja trat in das Zimmer ein, blickte sich um und atmete auf. Wie schön! Sie blickte auf ein Bild an der Wand. Es schien ihr, als ob sie das schon vor langer Zeit gesehen habe, was da auf dem Bild dargestellt war, sich aber durchaus nicht erinnern könne, wo und wann. offenbar im Traum. Eine bläuliche Dämmerung breitete sich über dem Meer aus. Über der trüben, stillen Wasserfläche. In der Ferne aber, am Ufer eines unbekannten Landes, brannten gelbe Hafenlaternen. Ihr Licht spiegelte sich in langen Säulen im Wasser. Glitzerte ein einziger, furchtbar weit entfernter Stern, ein trauriger Stern, Pferde der Schiffe. Was ist da am Ufer? Dachte Nastja. Wohl ein Hafen. Und da sitzen Mädchen in Kleidern ebenso licht wie diese nördliche Nacht. Vertrauen und Stille, Stille über tausend und abertausend Meilen, wo ab und an plätschert verträumt eine Welle an den Sandstrand und wird vom eigenen Plätschern erschreckt wieder ganz still. Gefällt es Ihnen? Fragte Pascha. Sie kam in das Zimmer mit dem gebratenen Fisch in der Pfanne. Das hat uns Jewgeni Maximowitsch vererbt. Die Bilder, die Bücher, die Landkarten und alle diese Instrumente von der Seefahrt. Tante Pascha, sagte Nastja, mir bleiben nur noch ein paar Tage im Erholungsheim. Darf ich nicht zu Ihnen umziehen? Ich will drüben nicht bleiben. »Das lässt sich einrichten«, antwortete Pascha, wischte sich die Hände an der Schürze ab, ging zu Nastja hin und strich ihr über die Haare. »Das lässt sich einrichten, meine Liebe, mein schönes Mädchen.« Nastja hob ihren Kopf zu Pascha, ihre Augen waren voller Tränen. »Sie brauchen mir nichts zu erzählen«, sagte Pascha. »Ich sehe es selbst. Nehmen Sie Platz, greifen Sie zu.« Ich laufe gleich hinüber, packe Ihre Sachen und bringe sie hierher. Nur schreiben Sie dem Direktor eine Notiz. Nastja schrieb zwei. Eine an den Direktor und eine an Sokolowski. Ich habe nicht die Absicht, schrieb sie an Sokolowski, bei ihren lyrischen Übungen als Versuchskaninchen zu dienen. Ich glaube, Sie haben auch in diesem Punkt die Unwahrheit gesagt, weil ich Sie durchaus nicht als literarische Figur interessiert habe, sondern einfach als Frau. Wer hat Ihnen das Recht gegeben, mit solchen Dingen wie Liebe zu spielen? Ihr Talent? Davon haben Sie doch nur ein Gramm. Wenn es auch mehr wäre, so wäre das gleichgültig. Ein Talent ist geschaffen, um den Menschen Freude zu bereiten. Und nicht die Menschen sind geschaffen, damit dieses Talent wuchert wie ein Giftpilz. Ein echter Mensch muss in allem echt sein. In den Versen, im Leben und in jeder Kleinigkeit. Sie aber sind kein echter. Auch Ihre Verse sind Lug und Trug. Sie haben sich mit ihnen aufgeputzt, wie mit einem schönen Anzug, um sich vor den Leuten aufzuspielen. Das ist alles, was Ihnen so ein kleines, dummes Mädchen wie ich sagen kann. Leben Sie wohl. Nach einer Stunde brachte Pascha mit Nastjas Koffer auch einen großen Umschlag von Sokolowski. Als Nastja ihn öffnete, fielen die zerrissenen und zerknüllten Seiten jenes Lyrikbandes heraus, den Sokolowski Nastja zu lesen gegeben hatte. Zusammen mit den zerrissenen Seiten fiel auch eine Notiz auf die Erde. Sokolowski hatte geschrieben, Sie haben recht, ich habe die Gedichte zerrissen. Auch das ist nicht echt, sagte Nastja, sammelte alle Papierfetzen in den Umschlag, legte auch Sokolowskis Notiz dazu, ging in den Garten und warf den Umschlag ins Feuer. Tante Pascha war zum Nachtdienst ins Erholungsheim gegangen. Tolja schlief zusammengerollt wie eine Brezel auf einer Truhe. Nastja zog sich aus, legte sich auf das Bett und ging ihren Gedanken nach. Lange schaute sie das Bild mit dem Meer in der Dämmerung und mit den Hafenfeuern an. Dann entdeckte sie daneben eine alte Seekarte. Nastja zog ihre Hausschuhe an und trat zu der Karte. Da mündeten irgendwelche blauen Flüsse in einen grünen Ozean. Leuchttürme waren mit feinen Kreisen umgeben. In der Ecke der Karte erblickte Nastja einen mit Tusche gezeichneten Stern und darüber die Aufschrift Windrose. Die Strahlen des Sterns waren verschieden lang und Nastja betrachtete das Bild des Sternes lange, um es zu begreifen. Dann kam ihr aufgrund der Bezeichnungen Nord, Ost, Süd und West der Gedanke, dass jeder Strahl dieses Sterns über die Stärke und Richtung der Winde Auskunft gebe, die an den auf der Karte eingezeichneten Ufern wehen. Der längste Strahl wies nach Süden und das bedeutete, dass an diesem Ufer am häufigsten Südwind weht. Nastja erinnerte sich an alles, was Sokolowski ihr über die Windrose gesagt hatte und fand keine Worte. Auch hier hatte er ohne die geringste Ahnung gelogen, um auf sie Eindruck zu machen und sich aufzuspielen. Das verzeihe ich niemals, sagte Nastja, niemals, nicht einmal vor dem Tode. Sie legte sich ins Bett, deckte sich zu, zog ihre Knie an, sie waren eiskalt. Lange konnte Nastja nicht warm werden und nicht einschlafen. Leise durchweinte sie die ganze Nacht. Am Morgen, als ein Sonnenstrahl eine orangefarbene Dattelpflaume traf, die an der Wand hing, stand Nastja auf, zog sich an und ging zum Meer. Es rauschte und trug aus seinen unendlichen Weiten warme Luft ans Ufer. Nastja warf die Kleider ab und ging ins Wasser. Sie legte sich auf den Rücken, schloss die Augen halb und da drehten sich auf ihren Wimpern in winzig kleinen Wassertröpfchen Wellen von Licht und Glanz. Nastja strahlte. Das Meer, flüsterte sie und ließ zärtlich das warme Wasser zwischen ihren Fingern hindurchgleiten. Sie atmete entspannt und tief und dachte, dass das nun alles vorüber sei und sie, Nastja, nun ein festeres Verhältnis zum Leben bekommen hatte. Das Meer aber rauscht ringsum und weiß gar nichts davon, dass ihm die große Kraft gegeben ist, von der menschlichen Seele Schmutz und Kummer abzuwaschen.
Sie hörten soeben das Lesekonzert »Die Liebe ist noch nicht das ganze Glück« von Lore Zorn, musikalisch begleitet vom Kirchhoff-Duo.